Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen hier in den Raum. Ich freue mich, dass wir so gefüllt sind hier, so viele Stühle besetzt sind. Aber ich möchte auch euch begrüßen, die ihr jetzt an den Bildschirmen seid, zu Hause, vielleicht vorm Fernseher dieser Predigt und diesem Gottesdienst folgt. Ich freue mich. Jetzt, da ist eine Anspannung da bei mir. Es ist 13 Jahre her, dass ich das letzte Mal gepredigt habe. Eine lange Pause. Hatte auch seine Gründe, da komme ich vielleicht noch drauf zu sprechen. Mal schauen, wo mich Gott jetzt so genau hinführt. Aber ich hatte schon vor Monaten den Eindruck, dass ich sprechen soll, dass ich auch wieder in den Predigtdienst hier und da mal ein Stück weit wenigstens einsteigen sollte. Es war so ein Eindruck einfach so, den ich hatte, und der hat sich dann so in den Wochen danach immer mehr gefestigt, und ich war mir ganz sicher. Ne? Aber ich habe gezögert, ne? und ich war mir nicht so sicher, ob ich das auch wirklich will. Ne? Aber der Eindruck wurde immer intensiver, und irgendwann hatte ich das Gefühl, dass Gott mir sagt, also wenn du es nicht tust, ja, dann durchbrichst du den Weg, den ich mit dir gehen will, ja, dann blockierst du da etwas. Ne? Das heißt, mit anderen Worten, ich hatte ja keine andere Wahl. Ich musste irgendwann mal sagen, okay, ich mache das. Und das war so ungefähr für 4 Wochen oder so. Und dass ich meine Bereitschaft erklärt habe. Und ich wusste, was ich auch sagen soll. Und 2 Tage danach hatte ich schon diese Predigt, ja, hatte ich diesen Termin, ja. Und das sehe ich schon als Gottes Führung, auch als Bestätigung. Es war eine Bestätigung für mich. Ja, Gott möchte das. Es ist der Termin, den ich nie gewagt hätte auszusuchen für mich. Ja, er kam mir viel zu nah. Ich habe viel zu viel um die Ohren gerade. Ne? Da ist die Gemeindefreizeit nur eins von dem. Ne? Aber es ist genau der richtige Termin. Jetzt, auch nachdem Matthias gegangen ist, ja. Und mein Thema soll das sein, was mir Gott vor 3 Jahren war es, aufs Herz gelegt hat. Wo ich schrittweise erkannt habe, tatsächlich, das ist dein Lebensthema. Ja? Also ich werde euch wahrscheinlich noch häufig mit diesem Thema beglücken. Ne? In vielen Facetten kann man es immer wieder irgendwo unterbringen, weil das ist so zentral. Ja? So, und jetzt muss ich mein Handy umdrehen. Ich bin ja noch gar nicht mal am Anfang und rede schon ein paar Minuten, dass es nicht zu lange wird. Ich spreche darüber, welche gewaltige Kraft Christus in uns hat. Ja, gewaltige Kraft. Und steige ein damit mit Kolosser 1, Vers 29. Und jetzt, Jason, bist du dran? Denk an den Text. Also, und da steht, da sagt der Paulus zu den Kolossern, ja, für dieses Ziel setze ich mich mit meiner ganzen Kraft ein, indem ich mich auf die mächtige Kraft von Christus verlasse, die in mir wirkt. Paulus verweist ja auf diese Kraft, die in ihm lebt, ja, die in ihm wirkt, ja, durch die er nur all das leisten kann. Dieser Paulus, ja, das soll jetzt nur ganz kurzer Einschub sein, was war denn das für ein Mensch? Ja, es war ein Mensch mit einem harten Herzen, bevor er Jesus kannte, einem harten Herzen. Ja. Er war vielleicht der oberste Verfolger der ersten Christen zu seiner Zeit. Ne? Und der Steinigung von Stephanus, der hat dabei gewohnt. Ja. Und das hat ihm nicht berührt, Genugtuung hat er empfunden. Ja. Und dann ist ihm Jesus erschienen. Ja. Und infolgedessen hat sich sein Leben komplett gewandelt. Komplett gewandelt. Und wenn wir seine Briefe lesen, und ich weiß, so manche von uns hat Schwierigkeiten mit dem Paulus, ne? Aber wenn wir mal genau reinschauen in die Briefe, dann sehen wir, mit wie viel Liebe Paulus redet. Ja, mit wie viel Liebe er zu Jesus entwickelt hat. und wie viel Liebe er an seine Geschwister weitergibt und wie er kämpft und sich einsetzt, wie er mit seiner ganzen Kraft setzt er sich ein. Und doch weiß er, es ist Jesu Kraft in ihm. Ja? Und darum soll es gehen. Ja? Und das verbindet sich auch ganz stark mit meiner Lebensgeschichte. Ja? Und deswegen will ich etwas von mir erzählen. Ja? Und Gott hat mir schon vor 2 Jahren ungefähr, da fing ich so an mit diesen Gebetsmails, die viel zu lang sind für viele, ja? Da hat er mir schon gesagt, erzähl auch von dir, sei ganz offen, gib auch Schwächen zu. Und das war manchmal ein bisschen unangenehm. Es kam mir wie eine Schwäche vor oder etwas wie, möchte ich nicht unbedingt erzählen, aber er hat mir gesagt, hör auf damit. Du bist Dirk und zeige, wer du bist und wie du bist. Erzähle auch von dir. Ja? Und so ist das auch sehr persönlich und das hat er mir auch jetzt für diese Predigt gesagt, dass ich eben von mir erzählen soll. Ich bin lange Christ. Ja, jetzt schon 30 Jahre und ich habe hier viel gearbeitet in dieser Gemeinde, gedient. Ja, ich war lange in der Gemeindeleitung und hatte noch viele Dienste nebenbei. Und ich habe das getan für Jesus. Ich habe das getan für die Gemeinde, ja, weil ich davon überzeugt war, dass es der Weg ist, für mich und für einen jeden von uns. Und dass es richtig ist, das zu tun. Und trotzdem muss ich sagen, ich habe gebetet, ich war auch Beter. Ja? Nicht so wie heute, lange nicht so wie heute. Trotzdem habe ich etwas nicht gespürt. Diese Kraft, die aus Jesus kommt, ja? die aus dem Geist kommt, die war nicht so da. Ja? Und dann wurde ich auch müde. Ja, in meinem Dienst und habe mich ein Stück weit dann nach meiner Gemeindeleitungszeit auch zurückgezogen. Das mal vorab von mir. Jetzt, Gott spricht in unser Leben und dieses Sprechen erlebe ich ganz deutlich. Es ist ganz viel Sprechen, in diese Predigt reingeflossen und aus den letzten drei Wochen. Ja. Und Gott spricht, wir wissen das, in unterschiedlicher Weise zu uns. Er spricht durch Eindrücke, durch Gedanken. Manchmal gibt er einem auch prophetische Worte oder Bilder. Mal ist es für einen selbst, mal ist es für jemand anderes oder ist es für die Gemeinde. Ja? Und es ist häufig, wir können das viel in der Bibel nachlesen und es ist auch die ganz klare Aussage von Gott in der Bibel zu erkennen, dass er so zu seinen Kindern sprechen will, durch seinen Geist. Und er zeigt das unter anderem auch, wir kennen diese Stelle in Apostelgeschichte 9 von Petrus, der in Joppe gewesen ist und der dann nach seinem Mittagsschlaf auf das Dach des Hauses ging und eine Vision empfing. Ne? Gott zeigte ihm etwas. Und das war ganz wesentlich, nicht nur für ihn selbst, sondern für die Menschheit insgesamt. Es war zentral. Aber es soll gar nicht darum zu gehen, was Gott ihm jetzt gesagt hat, sondern ich will einfach sagen, es ist etwas komplett Normales, dass Gott zu uns spricht und dass er spricht für andere. Und dass er es natürlich so gedacht hat, dass wir Empfänger seines Wortes sind oder etwas, was er uns sagen will, für andere, für die Gemeinde, vor allen Dingen für die Gemeinde. Ja? Dass das so ist. Und ich habe vor einigen Monaten hatte ich einen Traum und von dem möchte ich euch zu Beginn erzählen. Und der Traum, der war so eindrücklich und deutlich und klar, dass mir vollkommen klar war, der ist von Gott. Ja. Und ich stand morgens auf und dachte über diesen Traum nach und fragte ihn, was hat denn das zu bedeuten? Ne? Und Gottes Antwort war auch gleich da. Ne? Und von diesem Traum möchte ich euch jetzt als erstes erzählen. Es ging darum, dass wir Besuch bekamen. Ja? Meine Frau und ich. Kinder hatten wir auch in diesem Traum. Sie waren klein, sie tauchten aber nicht weiter auf. Aber wir waren natürlich geschäftig mit den Kindern. Und vor der Tür, da stand Joe Biden. Ja. Joe Biden stand vor der Tür. Ja. Und er kam zu Besuch, überraschend, unerwartet. Ich begrüßte ihn auch freundlich, bat ihn herein. Und ja, er nahm Platz auf dem Sofa. Und ich sehe dieses antike Sofa, ja, noch vor mir. Wir haben so eins nicht. Und da saß er dann. Und ja, wir waren ein bisschen unangenehm berührt und wussten mit ihm nicht so richtig was anzufangen. Also gingen wir unseren Geschäften nach und wir waren sehr geschäftig. Es gab viel zu tun, den ganzen Tag über. Und Joe Biden, der saß da auf dem Sofa. Und ich habe dieses freundliche Gesicht von ihm so vor Augen, so sein Strahlen, sein Lächeln. Ich weiß nicht, ob ihr diese Fotos kennt von ihm. Ja? Und er war ganz ruhig, bewegungslos. Er saß auf dem Sofa da, bewegungslos und lächelte. Ja? Und es regte ihn gar nicht auf. So. Also er sagte nichts, er wartete einfach nur. Und wir wuselten in diesem großen Raum, in dieser großen Wohnung, die wir da hatten, hin und her und schafften. Ja. Und dann irgendwann, das war schon wahrscheinlich später an dem Tag, er saß da schon stundenlang und wartete. Und dann kam mir der Gedanke, Mensch, das ist der amerikanische Präsident. Du kannst ihn da doch nicht einfach so sitzen lassen und dich gar nicht mit ihm unterhalten oder so. Ja, ja und... Ja, dann ging ich zu ihm hin und sagte, Entschuldigung, ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, also irgendwie, aber es war zu spät. Tut mir leid, ich muss jetzt gehen. Und dann kamen seine Leibwächter, holten ihn ab, ja, vier Mann umringten ihn, er ging raus aus der Tür, ich konnte kaum noch etwas sagen. Ich folgte ihm noch, er ging zu seinem Hubschrauber und er war weg. Ja. Dieser Traum, ich habe ihn mir in mein Tagebuch geschrieben. Ich musste nicht mal nachschauen, ich wusste ihn jetzt, ich weiß ihn jetzt noch. Ja. Ich weiß ihn jetzt noch so klar, ich musste ihn gar nicht nachlesen für die Vorbereitung meiner Predigt. Und ich habe ihn Gott gefragt, aber was willst du mir denn damit sagen, mit diesem Traum? Ja, und Gott hat mir gesagt, es ist ein Traum für die Gemeinde. Ja, für die Gemeinde. Und was hat er zu bedeuten? Ja, Joe Biden, das steht für den Heiligen Geist. Ja, und so wie du da umgehst, ja, mit Joe Biden, so gehst du auch mit mir um, mit dem Heiligen Geist um. Ja. Du begrüßt ihn vielleicht noch morgens durch ein Gebet, aber dann gehst du deinem geschäftigen Treiben nach. Vielleicht ist dir noch bewusst, dass du ihn hast und dass er da ist und dass er wartet, aber du nimmst keinen Kontakt zu ihm auf. Du sprichst mit ihm nicht. Und das ist das, was Gott mir dazu gesagt hat. Und das erinnert mich, wenn ich beobachte, ja, wenn ich uns beobachte, wenn ich die, und da geht es nicht nur um diese Gemeinde, sondern es geht um, ich denke, unser Christsein insgesamt, vor allem vielleicht so in dieser westlichen Welt, ja, ist das häufig so unser Umgang. Ja, wir haben ihn, diesen Geist, aber wir nutzen ihn nicht. Ich hätte doch mit ihm sprechen müssen, mit dem amerikanischen Präsidenten. Und so ist es auch dieser Geist, der Kraft ist und der in uns lebt, dass wir mit ihm sprechen sollen, eine persönliche Beziehung eingehen sollen. Das ist das, was Gott uns anbietet. Ja? Und es gibt Gründe, den bin ich nicht nachgegangen beim Vorbereiten dieser Predigt, außer jetzt ein, zwei Gedanken, denke ich mir, hat Gott mir eingegeben. Vielleicht liegt das ein bisschen daran, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Übernatürlichen. Ja? Vielleicht daran, dass wir in dieser modernen Welt, die so kopforientiert sind, wir Christen eben halt auch kopforientiert sind, verstandesorientiert. Und dass dieses Übernatürliche, Nicht-Erklärliche, das hineinspricht in unsere Welt, in unsere Gedanken, und auf einmal soll ich unterscheiden meinen Gedanken von dem Gedanken Gottes. Das fällt uns schwer. Vielleicht ist es das, keine Ahnung. Aber es kommt auch nicht darauf an, wo die Gründe genau liegen. Wichtig ist nur zu erkennen für uns, dass es so ist. Und da muss ich jetzt eins einschieben. Wenn ich das so sage, dass ich das beobachte, ja, dass ich das sehe, und ich denke, das ist auch wieder Sprechen Gottes, dass ich das tue, dann gilt das ganz gewiss nicht für jeden von uns. Ja, es galt für mich und es gilt immer noch für mich. Ja. Ich denke, da sind viele von uns, und ich kenne euch jetzt so genau dann auch wieder nicht, auch wenn ich viele von euch gut kenne, aber nicht so gut. Ich denke, bei vielen von euch ist das anders. Ne? Deswegen fühlt euch nicht angesprochen. Oder ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Sagen wir es mal so. Ja? Das mag anders sein und es gilt nicht für jeden. Aber es ist ein Problem in der Allgemeinheit, ja? Dass wir Schwierigkeiten haben, mit diesem Geist zusammen ihn wahrzunehmen in unserem Leben, ihn zu erkennen und aus ihm zu schöpfen, dass einfach diese Schwierigkeit einfach da ist. Ja? Und Gott weiß das. Es ist beschrieben in der Bibel. Wir werden vielleicht auf den einen oder anderen Punkt noch zu sprechen kommen, wo man das erkennt, auch im Wort, dass das so ist, ja? Und dass Gott damit rechnet. Ja? Die ganze Bibel ist voll von diesem Zustand, in dem wir sein können, selbst als welche, die ganz klar und deutlich zu Jesus gehören. Ja? Und ich denke, jetzt will ich nicht zu weit ausweiten, das ganze Thematik, aber doch, ich sage es, wie gesagt, es ist ein generelles Problem, das Christen haben. Es betrifft viele, viele Gemeinden. Vor allen Dingen, ich denke mal so in der westlichen Hemisphäre, wo man auch ganz gut leben kann als Christ, wenn man ihm nicht so nahe steht. In anderen Teilen dieser Welt, wo Christen verfolgt werden, ist das gar nicht möglich. Ja? Da gehen die Menschen unter. Ja, wenn sie nicht aus dieser Kraft schöpfen. Ja. Wir, und das ist vielleicht auch das Problem, wir kommen auch so ganz gut klar, wenn wir ein bisschen von dem haben und nicht voll und ganz. Ne. Ja, so jetzt von diesem Traum wollte ich euch erzählen, und ich habe mich selbst erkannt. Ja. Ich fragte Gott noch, ja, warum tauche ich denn in diesem Traum auf, wenn du sagst, er ist für die Gemeinde? Und dann war mir so, als ob er sagt, ja, nein, nein, mein Lieber, zähl dich mal mit darunter. Und in den weiteren Nachdenken über diese Predigt und in dem Formulieren habe ich auch deutlich gemerkt, dass das so ist. Ja. Es hat sich aber etwas verändert in meinem Leben. Ja. Und das fing so vor 3 Jahren an. Es fing früher an, da gab es Vorbereitendes, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Es gab etwas, das fing vor 3 Jahren an, und es fing an mit einem Buch, das ich gelesen habe. Der Geist Gottes wirkt auch durch christliche Literatur. Es ist dieses Buch von Walter Ian Thomas. Wir haben das im Hauskreis durchgegangen. Es war etwa vor 3 Jahren. Und das Thema von diesem Buch ist Christus in euch, Dynamik des Lebens. Ja. Und da habe ich etwas besser verstanden, was für mich total zentral gewesen ist. Und von dem will ich euch erzählen. Und ich glaube, dass es generell etwas ist, was wir besser verstehen sollen. So, von dem will ich euch jetzt erstmal erzählen. Das ist die Grundlage für alles. Das gut und richtig verstanden zu haben, ist die Grundlage dafür, dass der Heilige Geist in dir diesen Raum einnehmen kann, diese Kraft einnehmen kann, die wir uns wünschen, die auch da ist, aber wo wir uns mehr wünschen und wir auch mehr brauchen. Ja? Und jetzt schauen wir erstmal, wer Christus war in Beziehung zum Vater, zu seinem Vater. Und wir schauen jetzt in 3 Bibeltexte und überlegen kurz, was das eigentlich bedeutet. Johannes 5, 19. Johannes 5, 19. Da steht, ich versichere euch, der Sohn kann nichts aus sich heraus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Johannes 5, 19 sagt Jesus über sich. In 8, 28 sagt er, wenn ihr den Sohn am Kreuz erhöht habt, werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst aus tue, sondern das sage, was der Vater mich gelehrt hat. Und in Kolosser 1,19 erklärt dann Paulus zu Jesus, ja, denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Was sagen uns jetzt diese Stellen? Eigentlich etwas ganz Erstaunliches. Ja? Wir erkennen hier, dass Gott mit seinem Heiligen Geist in Christus gewohnt hat. Und das war fundamental wichtig. Und es ging gar nicht. Und Christus konnte nur deswegen alles tun, all das tun, was er tun konnte, ja, weil Gott in ihm gelebt hat, durch den Heiligen Geist. Ja, nur deswegen. Er konnte es nichts aus sich heraus tun und er wollte auch nichts aus sich heraus tun. Er wollte nur tun, was er Gott hat sehen tun. Er hat tun sehen, ja. Ja, sorry. Nur das wollte er tun. Er wollte nichts aus sich heraus handeln. Er wollte nicht etwas tun, was er gar nicht tun soll, was vielleicht gut ist, aber was er von Gott nicht gehört hat. Nur das wollte er tun. Und Gott hat ihn erfüllt mit dieser ganzen Kraft. Ja. Also, das ist das Erste. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Part. Was sagt denn Jesus zu seiner Beziehung zu uns? Ja, jetzt lesen wir hier in Johannes 15,5. Johannes 15,5, da sagt er, wir hatten es neulich erst in der Predigt gehabt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. In Kolosser 2, Verse 9 bis 10 erklärt dann Paulus, denn in Christus lebt die Fülle Gottes in menschlicher Gestalt. Und ihr seid durch eure Einheit mit Christus damit erfüllt. So wie Jesus nichts aus sich heraus tun konnte. Ja, nichts. Das auch nicht wollte. So können wir nichts ohne Jesus tun. Nichts. Und der Kolosserbrief, der malt das so schön aus, dass dieser Christus in uns wohnt, lebt. Er will leben, er will Raum einnehmen, Kraft. Ja. Und er ist es, der diese Dinge durch uns wirken will. Das ist etwas, was ich durch dieses Buch gelernt habe oder besser verstanden habe. Ja. Wusste ich natürlich, im Prinzip wusste ich das. Wir als Baptist, wir sind doch bibeltreu. Und wir lehnen doch auch nichts ab. Ne? Da ist die Rede vom Heiligen Geist. Ist klar, wir lehnen doch den Heiligen Geist nicht ab. Wir haben ihn doch, ganz klar. Ne? Und trotzdem habe ich es in dieser Klarheit nicht erkannt. Ja? Und vielleicht ist das bei euch auch so. Ja? Ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen. Der ist in Römer 15 und dann daraus etwas deutlich machen. In Römer 15 können wir lesen, wir sind ja durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt worden. Als wir noch seine Feinde waren, dann werden wir erst recht jetzt, wo wir seine Freunde geworden sind, durch das Leben von Christus gerettet werden. Okay, wenn man so durchliest den Römerbrief, kann man schnell drüber huschen. Ne? Aber steht dort etwas ganz Fundamentales. Zwei Dinge, dass das Evangelium aus zwei Teilen besteht. Aus zwei Teilen. Der erste Teil, den habe ich so gut gelernt. Ja? Und das ist auch die fundamentale Basis für alles. Ja? Gott, wir sind versöhnt mit Gott. Durch das Opfer, das Jesus am Kreuz gegeben hat, sind wir versöhnt mit Gott. Wir sind seine Kinder geworden. Und er schenkt uns den Geist. Ja? Das feiern wir am Abendmahl. Und das ist die Basis für alles. Und deswegen dürfen wir dankbar sein, dass das so ist. Aber es ist nur der eine Teil. Ja? Den hatte ich immer gut verstanden. Den zweiten Teil, der ist in dem zweiten Teil dieses Satzes, dieses Verses in der Bibel auch angesprochen. Ja? Denn wir sind seine Freunde geworden, jetzt schon in diesem Leben. Ja? Das ist der zweite Teil des Evangeliums, nämlich dass Christus auferstand und wiederkam, ja, und durch den Geist in uns lebt. Auch hier kommt es zum Ausdruck. Es kommt hier zum Ausdruck, dass es zwei Teile sind. Das eine ist, ich bin versöhnt und mir ist vergeben. Ja? Gott kann in mir leben, weil meine Sünde vergeben ist, kann er in mir leben durch den Heiligen Geist. Und der zweite Teil ist, ja, dass er leben will in mir, schon jetzt. Ja? Christus sagt von sich aus, ich bin die Wahrheit und das Leben. Ja? Ich bin das Leben, ja, und dieses Leben will in mir leben. Und davon spricht Paulus hier, das erklärt er. Und er erklärt es auch an seinem Leben, wie es sich verändert hat, ja, und was es mit ihm macht, ja. Und das musste ich erkennen, das musste ich verstehen. Und es hat, es macht etwas, hat etwas mit mir gemacht, ja. Vor ein paar Wochen war ich Abendmahldiakon und seit vielen Jahren ja schon. Und ein paar Tage vorher, morgens, irgendwann auf einmal der Gedanke da, Abendmahl, Mensch, da steckt es doch auch drin. Das ist doch die gleiche Wahrheit, die gleiche Wahrheit. Wir feiern immer das Abendmahl, ne? Und wir danken Gott dafür, für das, was er für uns getan hat. Und jetzt denken wir mal nach, der Leib, der für uns gebrochen wurde, ja, gebrochen wurde zur Vergebung unserer Schuld. Ja. Das ist das, was uns allen so präsent ist und was die totale Basis ist für alles. Das ist so. Ja. Aber das Blut, der Wein, den wir trinken, ja, der ist ein Zeichen, ist das Zeichen für den neuen Bund. Ja. So sagt es Jesus im 1. Korinther, im 1. Korinther 11, ja, so sagt es Paulus dort, ja, so erklärt er, es ist das Zeichen für den neuen Bund. Und der neue Bund ist der Geist in uns, der Kraft gewinnt und durch uns leben will. Schon jetzt, wenn das nicht so wäre, ja, wenn es nicht diese beiden Teile wäre, dann wäre Jesus am Kreuz für uns gestorben und dann müssten wir unser Leben alleine meistern. Aber wir haben den Heiligen Geist, wir haben diese Kraft Gottes in uns. Und der will durch uns das Leben meistern. Es gilt zu lernen, diese Kraft in uns zu entfalten, ihm Raum zu geben. Ihm Raum zu geben. Auch im Abendmahl erkennen wir also, es ist beides. Das Evangelium hat zwei Teile. Ich hatte bisher den ersten Teil super verstanden, von dem zweiten wusste ich. Und das Ganze hat sich zusammengefügt. Nach so vielen Jahren Christ sein. Ja. Das mag jetzt sein, dass es für dich vollkommen anders ist. Ja. Bei mir war es so, und ich denke, es ist auch bei anderen so, dass es wichtig ist, das erstmal zu erkennen. Auf jeden Fall ist es die Basis für alles, was Gott, das zu wissen, das zu glauben und darin zu leben, ist die Basis dafür, dass Gott in dir handeln kann. Jetzt möchte ich auf, es ist die Basis dafür, dass diese Kraft in dir, in uns groß sein kann, groß werden kann und größer werden kann. Ja. Und also es zu wissen, es daran zu glauben und darin in dieser Wahrheit auch zu leben. Ja. Und heute Morgen, ich lag im Bett, Gott hat mich wieder aufgeweckt, so früh, so viele Gedanken wieder. Und wenn es drei Tage vorher gewesen wäre, hätte ich mich wahrscheinlich wieder hingesetzt und hätte meine Predigt überarbeitet. Weil so viel hineinfloss und ich habe gesagt, ich kann das doch gar nicht alles verarbeiten, was du mir jetzt da sagst. Ja? Ich habe dann das zwei, drei Punkte habe ich mir noch notiert. Mir wurde klar, warum dieses daran glauben, das Wissen und Glauben an diesen zweiten Teil des Evangeliums, warum das so wichtig ist. Warum das so wichtig ist. Wenn wir nicht daran glauben, wenn es nicht präsent ist, wenn es uns nicht bewusst ist, ja, dann rechnen wir nicht damit, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Wenn es uns bewusst ist, dass Gott hineinsprechen will, ja, weil er es tut, weil er diese lebendige Beziehung zu mir will, ja, und ich rechne nicht damit, dann höre ich es auch nicht. Dann ist das tägliche Geschehen tägliches Geschehen, natürliches Geschehen, wie Geschehen ohne Gott. Ne? Aber wenn ich weiß, Gott will das ja ganz anders, er ist lebendige Kraft in mir und in meinem Leben, in meiner Gemeinde, in meinen Geschwistern und er tut die Dinge regeln, dann sehe ich auf einmal, dass Dinge, die natürlich scheinen, sie sind von Gott. Dann rechne ich mit ihm und auf einmal sehe ich und höre ich. Und das ist etwas, was sich jetzt in diesen Jahren bei mir total verändert hat. total verändert hat. Ich nehme Gott wahr. Ich nehme Gott wahr in dem Wirken mit dieser Gemeinde. Gott ist hier, er hat hineingewirkt. Was hier passiert ist und passiert und passieren wird, ist kein Zufall. Es ist Leitung, es ist Führung Gottes. Es gilt, sie aufzunehmen, ihn wahrzunehmen, lernen zu unterscheiden, wo sein Sprechen ist und wie das zusammenhängt. Das Leben wird total lebendig. Ja. Ich merke auf einmal, es ist nicht dieser Gott, der einfach da ist, fernes um mir und etwas versprochen hat. Nein, ich merke, dass das, was er versprochen hat, wahr wird in meinem Lebenskontext. Und jeder von uns hat einen anderen Lebenskontext, andere Lebensumstände und es wird wahr. Und deine Beziehung wird lebendig. Und das ist es, was sich bei mir verändert hat. Ich erkenne im Leben sein Sprechen zu mir und in die Gemeinde hinein. Okay, das ist jetzt, und ich glaube, ich bin da noch ganz am Anfang. Ja, ganz am Anfang. Aber das Leben hat auf einmal eine ganz andere Bedeutung, die Dinge, die geschehen. Mir wurden, als das mir deutlich wurde, hat Gott mich Schritt für Schritt geführt. Und er hat mir gezeigt, dass es, Uhrzeit, oh. Ich muss mich beeilen. Er hat mir gezeigt, dass es aber Bedingungen gibt. Ja? Es gibt Bedingungen und die will ich jetzt mal ganz kurz anreißen, ja? Weil das Ende ist viel wichtiger. Es gibt Bedingungen. Ja? Die eine Bedingung habe ich schon genannt. Man muss das wissen, man muss daran glauben, man muss darin leben, ja? Mit dieser Wahrheit. Ja? Damit dann rechne ich damit in meinem Alltag und auf einmal höre ich auch etwas. Ja. Leben im Geist, ganz wichtig ist das, was in 2. Korinther 5, 17 steht, dass uns das wichtig wird, dass uns das total wichtig ist. Dass wir das erstmal verstehen, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Da steht, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und in Kolosser 3,10 bringt es Paulus dann auf den Punkt und er sagt, ihr seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Und in 3,11 schließt er dann, sondern es kommt nur in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns lebt. Hier ist die Rede von einem neuen Menschen und auch von einem alten Menschen, gibt es dann auch. Ne? Und es gibt eine andere Stelle, die habe ich jetzt nicht herausgesucht, da steht, dass wir diesen neuen Menschen anziehen sollen. Ja, so sagt es die Bibel, ja? So sagt es Gottes Wort. Also ist es. Wir müssen uns entscheiden, diesen neuen Menschen anzuziehen. Wir müssen es wollen, wir müssen bereit sein, wir müssen es wollen, in diesem neuen Menschen zu leben. Und gleichzeitig sollen wir den alten Menschen ablegen. Ja? Den alten Menschen. Ich will das kurz erklären, was der alte Mensch ist und was der neue Mensch ist. Ja? Der alte Mensch ist der Mensch, der wir gewesen sind, bevor wir zum Glauben kamen. Ja? Das ist der alte Mensch. Das ist ein Ergebnis einer gefallenen Schöpfung. Ja? Wir alle tragen Dinge in uns herum, die Gott nicht gefallen, haben das getan. Ja? Wir sind in manche Dinge, das kommt aus unseren Lebensumständen, aus unserer Lebensgeschichte. Vielleicht sogar ist es mit uns in die Wiege gelegt worden, in dieser gefallenen Schöpfung, dass da einfach Dinge sind, die wir angenommen haben, die uns bewusst oder unbewusst sind, die Gott nicht gefallen. Ja? Wir kommen gleich, es wird gleich noch ein bisschen konkreter. Wir sind gefangen, verstrickt, ein Stück weit in dieser gefallenen Schöpfung, Produkt dieser gefallenen Schöpfung. Ja? Ganz klar. Ja? Und der neue Mensch ist der Mensch, der beginnt, der sind wir geworden, dadurch, dass der Geist, dass uns all das, was Sünde zur Folge hatte, vergeben ist. Dieser neue Mensch sind wir geworden dadurch, dass wir uns für Christus entschieden haben. Ja? dass er uns erwählt hat und dass wir Ja gesagt haben. Und dann haben wir, dadurch haben wir diesen Geist. Und das ist ein neuer Mensch. Und jetzt sollen wir den anziehen. Ja? Und wenn ich frage, okay, ja, was bedeutet denn das konkret? Dann glaube ich, dass es gar nicht so einfach ist, für viele von uns die konkrete Antwort darauf zu finden. Ja? Und dabei ist sie gar nicht so schwierig. Ne? Dazu habe ich ausgewählt, viele Texte hat man auswählen können, aber ich habe mal ausgewählt Kolosser 3, Verse 5 bis 14. So, die bringen wir mal daran. Ich glaube, ich kann sie gar nicht lesen. Es ist viel Text, ich will ihn gar nicht lesen jetzt. Ne? Sondern gleich dazu übergehen, das kurz zu erklären. Ja? Also hier ist die Rede von dem alten Menschen, ne? Wenn es darum geht, ja, dass wir ablegen sollen, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung, schmutzige Reden, ja, was auch immer. Ne? Es ist etwas, was in uns ist, was Gott nicht gefällt und das auch immer noch in uns ist, wenn wir Christ werden. Ne? Deswegen, wir sollen das ablegen. Ne? Aber es sind Dinge, die Gott nicht gefallen. Das ist der alte Mensch, den alten Mensch ablegen. Den neuen Mensch anziehen. Ja? Es ist hier auch beschrieben. Ja? Ja? Ja, wir sind Heilige, wir sind Erwählte, ja, und wir gehören zur Gemeinde. Gott hat uns hineingestellt in diese Gemeinde. Und wie sollen wir sein? Voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, nachsichtig mit den Fehlern anderer. Ja, wir sollen vergeben, ja, weil Gott uns auch vergeben hat. Und vieles mehr. Ja, das, was die Bibel an diesen Stellen beschreibt, und das tut sie ja an vielen, vielen Stellen, in den Briefen von Paulus oder von Petrus und so weiter, wird der neue Mensch beschrieben, es wird der alte Mensch beschrieben. Ne? Also was heißt es denn, den neuen Menschen anziehen? Das heißt, das zu beherzigen, ja, was dort steht. Was bedeutet das, wenn ich das tue? Was bedeutet das, wenn ich das tue? Es bedeutet, dass ich Gottes Willen tue. Ja. Nicht mehr meinen Willen, den stelle ich zurück, sondern Gottes Willen tue ich dann, wenn ich das tue. Und ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, ne, dass wenn wir dagegen verstoßen, was mir auch immer wieder passiert, dass wir dadurch den Heiligen Geist in uns betrüben. Ne? Es gibt eine Stelle, Thessalonicher ist es, glaube ich, wir sollen den Heiligen Geist nicht betrügen. Betrüben steht da. Weil es schädigt unsere Beziehung zu Jesus. Ja? Dafür ist Gott gestorben. Ne? Und um das klar zu machen, ist mir ein Beispiel eingefallen aus dem Alten Testament. Es sind die anhand dieser Opferrituale, da habe ich mich vor einem Jahr mal intensiv mit beschäftigt. Und da kam mir etwas in den Sinn. Ich habe das jetzt nicht nochmal nachgearbeitet, nachgelesen, es ist nicht mehr ganz so präsent. Wir wissen ja von diesen verschiedenen Sündopfern, die Israeliten gegeben haben. Geben mussten, ne, um immer wieder diese Beziehung zwischen sich und Gott in Ordnung zu bringen. Ne? Und es gibt sogar ein Opfer, ja, was sie geben mussten, ein makelloses Schaf. Das war für die unbewusste Schuld, für das, was sie getan haben, ja, was Gott nicht gefallen hat, was ihnen aber gar nicht bewusst war. Ne? Selbst dafür haben sie ein Opfer gegeben, ja, und es war notwendig. Ja. Was zeigt uns das über Gott? Es zeigt uns, dass Gott heilig ist. Er ist heilig und heilig bedeutet, er ist vollkommen rein. Er ist vollkommen Liebe und alles das, was gegen Liebe ist, was in unserem Leben, wo wir lieblos sind, das schmerzt ihm, das betrübt den Heiligen Geist. Ja, das heißt, wir sollen den alten Menschen ablegen, auch deswegen, ne, weil das Gottes Geist betrübt und weil das letztendlich uns nicht weiterhilft, ja, uns blockiert. Ja. Und deswegen sollte auch kein Raum in einer Gemeinde sein, ja, dafür. Es gibt noch einen dritten Punkt, den ich erwähnen möchte, was Bedingungen sind dafür, dass diese Kraft sich entfalten kann in uns. Das ist in Kolosser 4,12. Und hier steht einfach, was der Epaphras tut. Er betet treu für euch, damit ihr stark seid und ganz und gar den Willen Gottes erkennt und auch danach handelt. Ja, und das hat Gott eben halt auch so festgelegt. Ja. Es ist vollkommen logisch, dass er es so getan hat. Ja. Er ist es, der handeln will. Und er kann genau das tun, was wir erbeten für uns und für andere. Und deswegen, und wir sind abhängig davon. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir füreinander beten. Und das wird an so vielen Stellen erwähnt, dass wir füreinander beten sollen. Ja, weil hier tut es der Epaphras für diese Gemeinde. Ja, und warum tut er es? Damit sie stark sind, stark bleiben. Sie haben auch in einer Umwelt gelebt, die angegriffen war, ja, im Römischen Reich, ja, wo Christen verfolgt werden, wo man anhand der Schicksale, die sie erlebt haben an ihren Geschwistern, auch Anfechtungen hat, vielleicht sogar sich lossagen möchte. Und so ist es auch bei uns. Ne? Wir haben nicht keine Verfolgungssituation, aber dieser geistliche Kampf, der ist hier genau der gleiche wie dort zu der Zeit im Römischen Reich. Ja? Hier gibt es auch diese Dinge, die uns wegziehen wollen vom Geist Gottes. Es sind diese alten Schmerzen, Wunden, Ketten aus dem alten Menschen in uns, ja, die uns vielleicht dann auch wiederum dazu bewegen, etwas zu tun, was Gott nicht gefällt. All das ist da. Und deswegen braucht es Gebet füreinander. Deswegen, das sind diese fundamentalen Dinge, ne, die wichtig sind, um im Geist zu leben und dass eine Gemeinde auch im Geist sein kann. Jetzt habe ich sehr allgemein gesprochen. Im Prinzip die Grundlagen erklärt für das, was ich jetzt sagen möchte. Sehr früh habe ich gelernt in dieser Gemeinde, dass Gott zu mir eine persönliche Beziehung haben möchte. Sehr früh. Und dass ich in dieser persönlichen Beziehung leben soll, weil Gott das möchte. Und ich wollte das auch. Und ich habe es auch getan, ja. Aber nicht so, denke ich mal, wie Gott es mir angeboten hat. Aber wie lebt man denn in einer solchen Beziehung? Das eine ist, glaube fest an diese Kraft Christus in dir. Glaube fest daran, lebe in ihr, sie ist gewaltig. Ja? Und lebe in diesem neuen Menschen. Lass den Alten zurück. Das hat erstmal nur etwas mit Willen zu tun. Mit dem Wunsch, dem festen Wunsch, das zu wollen. Ja? Ich aus mir heraus, wir aus uns heraus, können das nicht. Ja? Wir können das nicht. Ne? Und es gibt, aber wie lebe ich in dieser persönlichen Beziehung? Ja? Da gibt es eigentlich nur eins. In dieser persönlichen Beziehung kann ich dann, oder etwas ganz Zentrales, ist es eigentlich, wenn ich Gott in dieser persönlichen Beziehung auch aufsuche, ja, im Gebet, ja, und zwar in einer anderen Weise, wie ich das beispielsweise gemacht habe. Das war Fürbitte, Lob, Dank, ne? Auch Bitte, ne? Aber Gott hat mir gezeigt, dass er möchte, dass ich eigentlich ganz anders bete. Er möchte, dass ich das Alltägliche, mein Leben, vor ihm ausschütte, ja. Wie die Psalmisten das getan haben. Wir haben 150 Psalmen ungefähr und ich hätte einen wahllos raussuchen können, um zu zeigen, ja, dass hier der Psalmist genau das tut. Ja. Mit den Umständen, in denen er lebt, ja, kommt er zu Gott und schüttet sein Herz aus. Und das habe ich erlebt für mich, wie wichtig das ist. Und dass jetzt in diesem ganz persönlichen Gebet, wo ich meine Umstände, in denen ich stehe, wo ich meinen Tag ausbreite, wo ich sie ihm einfach gebe, ja, und ich gelernt habe, das, was dann kommt an Gedanken, durchaus von Gott sein kann oder an Eindrücken oder am Geschehen an diesem Tag. Und ich habe das oft erlebt, so oft erlebt mittlerweile, dass das der Fall ist. Also, und dabei werden wir auch total ehrlich, ja, total ehrlich mit dem, was uns, was unsere Gefühle angeht. Ja, das geben wir ihm alles und das hat Wirkung. Es verändert etwas. Gott kann mich jetzt auf Dinge aufmerksam machen, die mir vielleicht gar nicht so bewusst sind. Ne? Und ich kann mit ihm darüber ins Gespräch kommen und ich kann beten, Vater, jetzt, das ist, das stimmt. Ich gebe es dir, ändere es in mir. Oder er sagt mir etwas, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich, dann kann ich um Vergebung bitten. Ich reinige mich. Ja. Ja, das ist dieses, wovon auch Jesus gesprochen hat, nach der Fußwaschung, als Petrus gesagt hat, ich will mir doch von dir nicht die Füße waschen. Also wenn ich, sagt Jesus, wenn ich dich nicht wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Ne? Sagt Jesus, ja, dann wasche meinen ganzen Körper. Dann sagt Jesus, das brauche ich nicht. Du bist rein. Du glaubst an mich, du bist rein. Aber was du machen musst, ist, du musst deine Füße von mir waschen lassen. Das ist so wichtig. Das, was da so erklärt ist, hat tiefe geistliche Wahrheit in unserem Leben. Ja. Und das können wir tun in diesem ganz persönlichen Gebet, ja, was wir brauchen. Ja. Und da können wir hineinwachsen. Es ist ein Angebot, ein Geschenk, ja. Das Gott uns macht. Also achten wir dann in diesem Gebet auf unsere Gedanken, auf die Eindrücke. Es ist schon oft die Antwort auf das, was wir fragen. Ja, und in diesem Gespräch, da entsteht in uns ein Veränderungsprozess. Und der hat zwei Komponenten, dieser Veränderungsprozess. Heilung und Heiligung. Ja, Heilung und Heiligung. Die Dinge, die wir aus dem alten Menschen mit uns herumgeschleppt haben, ja, die wird Gott gesund machen. Er wird sie heilen. Aus dem Gespräch ist es wie dieses Sozo. Ne? So empfinde ich das bei mir, wie dieses Sozo, wo ich mir etwas erkenne, es Gott gebe und er es verändert. Manches von dem geschieht nicht gleich, sondern es sind viele Gebete und immer wieder merke ich stolpere über diesen Punkt. Aber es ist dieser Prozess und Gott will genau diesen Prozess gehen. Ja? Das ist das, wo Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er ist dieser Weg zu diesem Leben, das mir schon gegeben ist, ja? Diesem neuen Leben. Und vielleicht sind es Dinge, die in dir aufkommen, wenn du so mit Gott sprichst, wo du erkennst, dass du eigentlich jemand bist, der den Eindruck hat, dass du nicht genug für Gott getan hast oder nicht genug für Gott tust, ja? Dass du eigentlich mehr verdient hast und du leistest es nicht, dass dieses Schuldgefühl, vielleicht ist es so etwas, was in dir aufkommt. Dann kann es sein, dass Gott dir etwas zeigt, was tatsächlich so ist. Vielleicht ist das so. Ja? Und dann wird er dir auch zeigen, was und wie er das in dir ändern will. Ja? Vielleicht ist es aber auch etwas, was du fälschlicherweise annimmst, ja? Als es gar nicht richtig ist. Ja? Aber du denkst es über dich, dann wird er es in dir heilen. Ja? Ja? Du bist, oder vielleicht denkst du, du bist schon lange Christ, ja, und trotzdem fällt es dir schwer zu glauben, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Ja, es fällt dir trotzdem schwer. Du bist lange Christ und du gehörst zu Jesus, ganz klar. Aber dieser Gedanke, diese Blockade ist da. Ja, dann kann man darüber mit Jesus sprechen und er wird dir heraushelfen aus dem. Ja, oder du bist jemand, der sich ungeliebt fühlt. Ja, und dann kann man das Jesus geben. Ja, und dann wird er dir vielleicht sagen, du, das ist gar nicht so wichtig. Es wird immer Menschen geben, die dich nicht lieb haben. Also in der Gemeinde soll es die nicht geben. Ne? Aber das möchte Gott nicht. Aber es gibt Menschen, es wird immer so sein, lebe damit. Aber ich liebe dich. Und nimm das auf. Lass das Wahrheit in dir werden. Das wird er dir vielleicht sagen, wenn das dein Problem ist. Oder du fühlst Schuld anderen gegenüber und auf einmal wird es dir klar. Es schwang immer mit durch dein Leben. Ja. Und es war im Unbewussten und in diesem Gebet, mach das dir klar, ja? Und dann gibst du ihm einfach diese Schuld, wie im ersten Johannesbrief beschrieben, ne? Er gibt sie ihm einfach und sie ist weg. Er glaubt daran, sie ist, dass sie weg ist. Für Gott ist sie weg und er heilt das in dir. Ja? Oder vielleicht hast du Menschenfurcht, ja? Angst vor Menschen. Das ist etwas aus dem alten Menschen, hat sich etwas entwickelt, das Gott nicht will. Er will dich frei machen, diese Ketten lösen, den neuen Menschen anziehen sollst du. Und da hilft er dir dabei. Ja? Oder du bist jemand, der sich Dinge nicht zutraut, weil man dir einfach zu häufig gesagt hat, du kannst das nicht. Du kannst das nicht. Das hat sich tief in unsere Seele eingegraben und es ist eigentlich eine Lüge. Es ist nicht wahr. Ja. Und Gott will uns davon frei machen. Was mich angeht, habe ich festgestellt, dass ich, er hat ja zu mir gesagt, ich soll offen sein, auch mit all dem, was mich angeht, auch mit meinen Schwächen. Ich habe festgestellt, ich bin ein total verschlossener Mensch gewesen. Total. Ich habe nichts über mich erzählt. Ne? Es ist schon lange her, es war zu Jürgen seiner Pastorenzeit. Ich hatte sekundäre Schultersteife. Also ein Arm, ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, ich konnte ihn nur so bewegen. Das ging Monate. Ich war in der Gemeindeleitung, ich habe es niemandem erzählt. Niemandem, über all die Zeit. Dann hat der Jürgen die Gemeinde gewechselt, ja, und dann gab es diesen Umzug und ich konnte natürlich nicht. Ne? Ich konnte ihm nicht helfen. Ne? Aber ich habe es ihm nicht gesagt, ne? Dass das so ist. Das Natürlichste ist doch, dass man etwas von sich preist, dass man so etwas erzählt. Ne? Aber so ein Verschlossener bin ich. Ich glaube nicht, dass Gott das will, dass ich so ein Verschlossener bin. Und das hat sich auch schon verändert. Ja? Es hat sich verändert. Das ist sein Wirken, sein Bewusstmachen, seine Kraft. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Ja? Diese Ketten will er lösen. Und es geschieht, wenn wir in dieser persönlichen Beziehung zu ihm leben. Und es gibt Dinge, nicht nur mich, es gibt Dinge, die er mir zeigt für andere, für meine Familie oder für die Geschwister in der Gemeinde. All das sind Dinge, die ich erfahre, erlebe und die mein Leben lebendig machen mit Jesus. Ich erlebe etwas. Und dann gehe ich Schritt für Schritt, das, was ich höre, tue ich. Ja, ist so wichtig, es zu tun. Das möchte Gott. Ja. Und das ist dann der Prozess, in dem diese persönliche Beziehung, von der ich immer gewusst habe, früh gewusst habe, wo sie gelebt wird, lebendig wird. Anders geht das nicht. Ne? Dass wir müssen mit unseren ganz persönlichen Dingen zu Gott kommen, sie ihm anvertrauen. Und jeder von uns ist an einer anderen Stelle und er braucht auch das Erleben, dass Gott da ist, dass er nah ist, dass er gegenwärtig ist. Das wird er so. So hat er sich das gedacht. Und er geht viele kleine Schritte mit uns. Er geht nicht einen ganz großen, ja, sondern er geht viele kleine Schritte mit uns. Und da ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, wieder zwei, Matthäus 11, 28, 29, den wir alle kennen. Den möchte ich dazu durch vorlesen. In Matthäus 11, 8, 28, 29 steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein wunderbarer Vers. Wir können uns so freuen, dass diese Wahrheit in der Bibel steht. Aber worum geht es da? Es geht um unsere persönliche Beziehung zu ihm, wie sie ist. Wie er sie mit uns leben will, was er uns anbietet. Ja, darum geht es. Es geht hier um unsere Seele. Ja, dass der alte Mensch, das Mühselige und Beladene, dass es verschwinden kann aus unserem Leben. Ja, dass es sich auflösen kann. Wir können es nicht von uns. Jesus, nur Jesus. Und es geschieht dadurch, dass wir, da steht, komm, zu ihm kommen. Ja, komm. Diese Gemeinschaft suchen, diese Nähe suchen, die Gegenwart suchen. Dadurch geschieht es. Und dann geschieht, dass er uns erquickt. Ja? Dass auf einmal Kraft da ist. Auf einmal ist Freude da. Auf einmal ist Liebe da. Ja? Was müssen wir auf uns nehmen? Das Joch. Ne? Nimm das Joch auf dich. lass nicht zu. Lass nicht zu, dass du etwas lebst, was Gott nicht gefällt. Das ist das Joch. Ja? Lass es nicht zu, hör damit auf. Leg den alten Menschen ab und mach es zu deinem Willen, Gottes Willen zu deinem Willen, dass du das lebst, was Gott möchte, dass du leben sollst. Das hatten wir vorhin beschrieben, ne? Was der neue Mensch anziehen bedeutet. Das ist das Joch. Und dann lern von mir. Vielleicht kannst du nochmal einblenden den Bibeltext. Dann steht da, lern von mir. Aus der persönlichen Beziehung. Er soll lernen. Ja? Und er bringt uns bei. Er bringt uns das bei. Es ist doch keine Theorie. Es wird Wahrheit und wir können es erleben. Lernt von mir. Ja? Schaut auf mich. Ne? Und er geht in ganz kleinen Schritten vor. Er tut uns nicht überfordern. Nicht alles sofort. Das heißt, wir dürfen auch demütig, wir dürfen mit uns gnädig sein, wenn wir Fehler machen, ja, wenn wir über das Ziel hinausschießen oder sonst etwas passiert. Weil er sanftmütig ist und von Herzen demütig. Ja, also geht er mit uns um. Ja, ja. Und was wird die Folge sein von einem solchen Prozess? Es ist Frieden, Ruhe. In uns ist diese Ruhe, dieses in Jesus geborgen sein. Es ist dieses Geschenk, das uns macht durch diesen Heiligen Geist. Das ist der zweite Teil des Evangeliums. Das ist es, wenn Paulus sagt, dass Jesus durch sein Leben in uns lebt. Ja. Und jetzt, das ist so diese Basis. Wir hatten vor zwei Wochen hatten wir einen Hauskreis und da ging es um Martha und Maria. HG, jetzt kommst du ins Spiel. Ja? Es ging um Martha und Maria und ich glaube, ich habe total überzogen. Tut mir leid, aber das Ende muss jetzt noch kommen, aber ich versuche es kürzer zu machen. Es ging um Martha und Maria. Wir sprachen darüber, wir hatten ein Hauskreisfest, ja, und wir sprachen darüber und urplötzlich aus diesem Fest, es ging eigentlich um alles Mögliche, aber es ging eigentlich nicht um die Bibel oder so. AG, du kommst vor in meiner Predigt. Da brachte er dieses Thema auf, Martha und Maria, ja, und wir diskutierten in dem Hauskreis und bewegten das. Und ja, es war sehr, sehr, sehr schön, sehr gut. Und ein paar Tage später hat mir Gott erklärt, wie viel das ja, mit diesem Predigtthema zu tun hat. Ja. Also AG, du bist im Prinzip derjenige, den Gott gebraucht hat, um auch in mir etwas zu bewirken, was ich dann wiederum weitergebe. Wenn wir jetzt diese Verse nochmal einblenden. Martha, Maria, dann lesen wir in Lukas 10, 38 bis 42, lesen wir, Moment, wo habe ich den Text? Also hier sitzt, die Situation ist die, dass Martha, Jesus kommt zu Besuch, ja, und Martha ist total bemüht, ja, für die Bewirtung von Jesus. Ja, und Maria sitzt einfach zu seinen Füßen und hört ihm zu. Ja. Und sitzt ihm zu Füßen und Martha ärgert sich darüber und sagt, Jesus, sag ihr ja doch, sie soll auch ein bisschen mithelfen. Das geht doch nicht. Ne? Und da sagte Jesus zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist Not. Maria hat das Gute erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Und ich habe erkannt, da ist wieder dieses Beides. Ist das für Jesus etwas tun wollen, ja, für ihn arbeiten wollen? Und es ist das vor Jesus still werden, ruhig werden, ihm zuhören und in dieser mit ihm leben. Ne? Dieses Beide macht Christsein aus. Und was Jesus hier nicht sagt, er tadelt die Martha nicht. Er sagt nicht, das ist verkehrt, was du sagst. Er sagt nur, es tut Not. Ja, was? Maria tut genau das Richtige. Es tut Not. Ja, es ist so wichtig für sie, für uns, das zu tun. Ja, Jesus nahe zu sein und auf ihn zu hören und mit ihm zu sprechen. Das kommt in dieser Geschichte zum Ausdruck. Und wir sprachen dann weiter über diese beiden Frauen. Und dann steht im Johannes 12, 3, wo habe ich den Vers? Ja. Da nahm Maria ein Pfund von unverfälschtem, kostbarer Nadel und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. So, ich kann es gar nicht richtig lesen. Das Haus aber wurde erfüllt von Duft und Öl. Hier kommt zum Ausdruck, was Maria ausgemacht hat. Diese Nadel, dieses Nadöl, das war ein Jahresverdienst, das kam aus Indien. Ja. Und das hat sie dafür verwendet, um es Jesus über die Füße zu gießen und mit ihrem Haar, ja, seine Füße sauber zu machen. Ja. Was sehen wir daraus? Was erkennen wir daraus? Wir erkennen daraus, wie kostbar Jesus ihr gewesen ist. So kostbar ist ihr Jesus gewesen, dass sie dieses teure Öl genommen hat. Ja. Ja. Verdienst von einem Jahr, dass sie es für Jesus verwendet hat. Was sagt uns die Bibel damit? Sie sagt uns ja, wie kostbar uns Jesus sein sollte. Da möchte Gott uns hinführen, dass er uns so kostbar ist. Ja. Und bei Martha ist das entstanden, weil sie jemand war, die Jesus zugehört hat, die zu ihm gekommen ist. Die hat ihm zugehört, die hat die Beziehung gesucht. Ja. Aus diesen Geschehnissen der Bibel, die haben tiefe geistliche Bedeutung. Ja. Und hier erkennen wir, wo Gott uns hinführen möchte. Jesus soll uns so kostbar sein. Und ich komme jetzt zum Ende, schließe an mit einem letzten Beispiel aus dem Matthäusevangelium. Und da geht es um das Gebet von Jesu im Garten Gethsemane. Das ist das Gebet, das er kurz bevor er wusste, jetzt der Gang ans Kreuz, dieses Opfer steht bevor. Und da ging er nach der Fußwaschung und nach dem Abendmahl ging er in diesen Garten Gethsemane, um nochmal zu beten. Und wir sehen hier, und an diesem Gebet ist mir sehr viel aufgefallen. Und es bringt im Prinzip diese Predigt auf den Punkt und erklärt sie alles, was ich gesagt habe. Und hier steht, Angst und tiefe Traurigkeit befielen ihn und er sagte zu ihnen, ich bin so bedrückt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Bleibt hier und wacht mit mir. Dann ging er noch ein paar Schritte weiter, warf sich nieder, das Gesicht zur Erde und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, erspare es mir, diesen Kelch zu trinken. Aber es soll geschehen, was du willst, nicht was ich will. Was wir hier sehen ist, Jesus brauchte dieses Gebet. Total. Er brauchte dieses Gebet. Er hatte Angst. Ja. Er war ganz Mensch, ganz Gott, aber auch vollkommen Mensch, so wie wir Mensch sind. Und er hatte in dieser Situation Angst. Ja. Er hatte so große Angst, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat, so beschreibt es einer der Evangelisten. Ja. Und dass er total verzweifelt war. Ja. Und er selbst sagt, ich bin mit meiner Kraft am Ende. Ich bin am Ende mit meiner Kraft. Ja, er war am Boden angsterfüllt. Also er hatte es nötig, dieses Gebet. Ja. Aber mir persönlich zeigt es etwas ganz Besonderes. Ja. Und das möchte ich auch noch weitergeben. Es zeigt mir, wie wertvoll, wie teuer dieses Opfer gewesen ist. Christus ist diesen Weg gegangen. Ja. Es hat ihm so viel gekostet und er ist ihn gegangen für uns. Er ist ihn gegangen für dich. Er hat es, diesen Schmerz, diese Not, der erlitten, diese Angst, ja, dieses am Boden zerstört sein, hat er erlitten für uns. Und weil das so ist, sollte er uns so kostbar sein auch. Und das ist, was Gott uns in dieser persönlichen Beziehung immer mehr näher, immer näher bringt. Ja? Dieses, dass wir ihn für kostbar halten, so kostbar halten. Und weil das so ist, dann ja, entsteht eine Kraft in uns, eine große Kraft in uns. Und es wird uns einfach nicht mehr, wir wollen es einfach nicht mehr, etwas tun, was Jesus nicht will. Es ist eine Kraft, die in uns entsteht. Das wollen wir nicht mehr tun. Ne? Und wir sehen noch mehr. Jesus ging gestärkt raus. Gestärkt. Er war total entschlossen und ist diesen Weg gegangen. Aus der Angst wurde Kraft. Ja. Und wir sehen noch mehr in dem Ganzen. Ja, Jesus hat dieses, einer der Evangelisten erklärt, dass er wollte, er hat dreimal das Gebet unterbrochen. Er ging zu seinen Jüngern und sagte, betet. Ja, betet. Aber sie haben nicht gebetet. Ja, sie waren zu müde. Und das ist auch wieder symptomatisch für uns. Wir sind die, die anfassen können, aber es fällt uns schwer, in der gleichen Intensität zu beten. Und schon da beschreibt es, lässt es Gott beschreiben für uns. Ich komme zum Schluss. Ja, das ist Leben in dieser Beziehung, dieser persönlichen Beziehung zu Christus. Es ist in 2. Korinther 3, 18, ja, wunderbar zusammengefasst. Wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden dabei in das verwandelt, was wir sehen. Ja, dadurch, dass wir zu ihm kommen und auf ihn blicken, ja, kann Gott uns verwandeln. Es geschieht durch den Herrn. Ja. Und das ist nichts, was wir aus uns heraus tun können, sondern es ist ein Geschenk. Ja. Und dann können wir verstehen, was Paulus in Kolosser 2, 3 sagt, in ihm, in Jesus, liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ja, in ihm sind alle diese Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Ja. Amen.